DK Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger. Betriebliche Altersversorgung, Finanzziele erreichen und Risiken reduzieren. Über die Vorteile eines professionellen BAV-Managements diskutieren Martin Knappstein, Senior Berater und Syndikus Steuerberater Heubeck AG und Dr. Alexander Zanker, Leiter Institutional Consulting Solutions DK. Betriebliche Altersversorgung. So schonen Sie Ressourcen und erzielen bessere Bilanz- und Cashflow-Kennzahlen. Mehr dazu in dieser Folge von Assets and Values. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DK Institutionell Assets and Values. Heute sprechen wir über die betriebliche Altersversorgung, kurz BAV. Und zwar aus Sicht eines Unternehmens. Eine attraktive BAV ist unverzichtbar, um in Zeiten des Fachkräftemangels gute Mitarbeiter langfristig zu binden. Andererseits haben aber die Niedrigzinsphase des letzten Jahrzehnts gezeigt, dass Pensionszusagen zu erheblichen bilanziellen Belastungen führen können. Nun ist das professionelle Handling von Pensionsverpflichtungen für die wenigsten Unternehmen ein Kerngeschäft. Wir möchten daher heute diskutieren, wie Sie durch Auslagerung von Prozessen und Vermögensanlage Ressourcen entlasten und Risiken reduzieren können. Meine beiden Gesprächspartner sind Herr Knappstein, Seniorberater der Heubeck AG. Heubeck AG ist das Kompetenzzentrum der S-Finanzgruppe für aktuarielle Fragestellungen, wie etwa die Einführung und die Veränderung von Versorgungszusagen. Und Herr Dr. Zanker, Leiter der Gruppe Institutional Consulting Solutions bei der DK und Ansprechpartner für die optimale Kapitalanlage und die Administration von Pensionsvermögen. Wir haben eine fiktive Beratungssituation geschaffen, um möglichst praxisnah zu diskutieren. In unserem beispielhaften Unternehmen besprechen wir eine reine Leistungszusage. Nehmen wir an, der Barwert der Verpflichtungen beträgt 500 Millionen Euro nach IFRS-Bewertung. Wir haben eine Zinssensitivität von 25 und wir haben einen Marktwert der für die Pensionsverpflichtungen reservierten Vermögensgegenstände von 100 Millionen. Herr Knappstein, wie starten wir?
Naja, zunächst sprechen wir mit dem Kunden über seine Ziele. Die können durchaus heterogener Natur sein. Wenn man sich zum Beispiel die Personalabteilung anschaut, die möchte in aller Regel ein wettbewerbsfähiges BAV-System am Markt haben, um Mitarbeiterattraktivität zu gewähren. Sie möchte auch ihre Führungskräfte und ihre Besserverdiener gut abgesichert wissen, weil üblicherweise die gesetzliche Rentenversicherung hier einen kleineren Anteil am Alterseinkommen absichert. In aller Regel ist auch eine sehr hohe Prozesssicherheit gewünscht, dass also Prozesse wirklich gut durchlaufen in der Personalabteilung und dass die Ressourcen in der Personalabteilung nicht allzu sehr belastet werden durch die Administration mit der Altersversorgung. Die Finanzabteilung hat üblicherweise andere Ziele, also ganz generell natürlich die Erreichung von Finanzzielen, möglicherweise aber auch die Optimierung von Ratingkennzahlen oder die Steuerung von Risiken. Nun gibt es da viele Lösungsmöglichkeiten, über die man nachdenken kann. Wir als klassischer BAV-Berater schauen natürlich zunächst mal auf die Möglichkeiten, die der Plan, das Versorgungssystem selbst so hergibt. Es gibt einfache Lösungen, zum Beispiel die Einführung eines Kapitalwahlrechts. Das hat schon bilanzielle Effekte und gleichzeitig bedeutet das auch, dass die Attraktivität für Mitarbeiter dadurch durchaus zunehmen kann, wenn die sich am Ende der Ansparzeit entscheiden können, ob sie lieber ein einmaliges Kapital oder eine laufende Rente haben möchten. Andere Ansätze sind ein bisschen komplexer und zielen mehr auf das Zusammenspiel zwischen Kapitalanlage und Verpflichtung.
Bei der Kapitalanlage kommt dann die DK ins Spiel?
Genau, auf der Kapitalanlagenseite muss man eigentlich so zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die Ebene der Kapitalanlage direkt, wo es originär um die Kapitalanlage geht. Da stellen dann Fragestellungen im Vordergrund wie die Volatilität der Kapitalanlage, aber vielleicht auch das Drawdown, also die Verlustwahrscheinlichkeit und die Verlusthöhe. Auf der anderen Seite, gerade wenn wir uns Pension anschauen, haben wir die Ebene der Asset- und Liability-Seite, wo es darum geht, die Kapitalanlage auf die Verpflichtungssituation hin optimal abzustimmen. Jetzt hatten Sie ja in der Ausgangssituation das Beispiel gebracht, wo wir 500 Millionen bereits Verpflichtungen haben und 100 Millionen Kapitalanlage. Das heißt, wir haben hier jetzt so einen Ausfinanzierungsgrad von um die 20%, genau 20%. Das ist eigentlich ziemlich typisch für, ich sag, mittelgroße bis größere Unternehmen, die wir auch im Fokus haben bei der DK. Wenn wir das vergleichen würden mit MDAX-Unternehmen, hier sind wir eher im hohen 70%-Bereich oder sogar DAX-Unternehmen, wo wir im hohen 80%-Bereich sind, haben wir gerade bei diesen mittelgroßen Unternehmen doch einen deutlich niedrigeren Ausfinanzierungsgrad.
Stichwort Ausfinanzierungsgrad. Was ist denn die Konsequenz, wenn Unternehmen jetzt einen relativ niedrigen Ausfinanzierungsgrad vorhalten? Und warum würden Sie zu einer Erhöhung raten?
Also ganz generell ist ein hoher Ausfinanzierungsgrad natürlich ein Gewährträger dafür, dass Risiken eliminiert werden. Es gibt verschiedene Risikokategorien, die man da mal ansprechen könnte. Zunächst mal würde ich das operationelle Cashflow-Risiko benennen, denn ohne Ausfinanzierung müssen ja die Renten, die späteren Versorgungsleistungen, aus dem laufenden Cashflow des Unternehmens beglichen werden. Und das Besondere dabei ist, es ist nicht mal ein Aufwand, weil der bilanzielle Aufwand ja über Rückstellungen bereits vorfinanziert wurde. Also gerade in angespannten Zeiten kann das ein Unternehmen schon in die Krise führen. Der Cashflow hat weiterhin natürlich auch Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung, denn die richtet sich häufig nach den Cashflows, nach den zu erwartenden Cashflows der nächsten Jahre. Und wenn ich natürlich die Renten aus dem Cashflow bedienen muss, ja, kann das auch Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung haben, zum Beispiel im Rahmen von M&A-Prozessen. Ja, und das führt dann nicht selten dazu, dass sich Käufer und Verkäufer möglicherweise nicht einig werden in so einem M&A-Prozess. Von der bilanziellen Seite her muss man sagen, dass wenig ausfinanzierte Versorgungszusagen natürlich schwieriger zu steuern sind, weil die Zinssensitivität, Sie haben den Begriff gerade schon mal gebraucht, natürlich höher ist in aller Regel. Und ja, nicht zuletzt bleibt auch ein Risiko für die Versorgungsberechtigten selber. Denn sollte es zum Worst Case kommen, also der Insolvenz des Arbeitgebers, sind möglicherweise nicht alle Versorgungsansprüche, insbesondere des Vorstands und des oberen Managements, gegen Insolvenz geschützt. Und auch damit kann ich mich dagegen kann ich mich mit einer Ausfinanzierung schützen. Also insgesamt kann man sagen, dass eine hohe Ausfinanzierung einen soliden Beitrag zur Risikosteuerung leistet.
Klares Votum also für eine Erhöhung des Ausfinanzierungsgrads. Herr Zanker, gibt es denn aus Ihrer Sicht Anhaltspunkte für einen optimalen Ausfinanzierungsgrad? Und wenn ja, bei welcher Höhe würden Sie das sehen?
Also ich glaube, es ist so ganz den optimalen Ausfinanzierungsgrad für jedes Unternehmen, den wird es nicht geben. Sondern es hängt sehr stark davon ab, von der individuellen Situation des Unternehmens. Was wir uns dann sehr gerne anschauen, auch zusammen mit dem Aktuar, ist, wir schauen uns das Auszahlungsprofil an für die Zukunft und schauen, ob es hier vielleicht irgendwelche Spitzen gibt bei der Auszahlung. Und wir würden dann auch mit dem Unternehmen in die Diskussion treten, wie stark ich diese Spitzen absichern muss, wie viel kommt aus dem operativen Geschäft, wie hoch sind die Spitzen. Und dort kriegt man schon ein gutes Gefühl dafür, wie ein Ausfinanzierungsgrad aussehen sollte. Auch sind natürlich Fragestellungen, was für ein Rating möchte ich? Möchte ich mich vielleicht im Rating verbessern? Oder generell, wie ist einfach mein Risikoappetit auch als Unternehmen? Ich glaube, man kann schon sagen, je höher der Ausfinanzierungsgrad ist, desto besser kann ich mit einer Kapitalanlage letztlich auch dieses Pensionsrisiko aussteuern.
Stichwort Risiko. Einer der größten Risikotreiber im Pensionsbereich sind ja sicherlich die Zinsen. Jetzt haben wir im vergangenen Jahrzehnt eine Phase extrem niedriger Zinsen erlebt. Der langfristige Zins lag 2009 noch bei etwa 6%, Ende 2021 dann gerade mal bei 1%. Aktuell sehen wir jetzt einen deutlichen Anstieg am Markt. Könnten sich da die Anleger nicht wieder beruhigt zurücklehnen in diesem Szenario? Warum jetzt noch Planvermögen aufbauen?
Sie sagen es, Herr Welgen. Also man sieht schon, dass die unmittelbaren Pensionsverpflichtungen natürlich abhängig sind von dem Zinsniveau. Und wenn man einen Blick in das letzte Jahrzehnt wirft, dann stellt man fest, dass pro Prozentpunkt Zinsrückgang die Versorgungsverpflichtungen um ca. 25% nach oben gegangen sind. Genau wie in unserem Beispiel auch. Das hat den Unternehmen in der Vergangenheit auch durchaus zu schaffen gemacht, weil es nahezu nicht möglich war, operativ noch so gute Ergebnisse von den Risiken der betrieblichen Altersversorgung abzukoppeln. Wenn man jetzt natürlich umgekehrt sagt, dass ein Zinsanstieg einen positiven Beitrag zum Unternehmensergebnis liefert, dann ist das aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Denn es sind die Schwankungen des Zinses, die Probleme verursachen können. Also erstens bedeutet ein Zinsanstieg natürlich, dass ich den höheren Zins dann auch durch Ergebnisse bedienen muss, den höheren laufenden Zins. Zum Zweiten ist es so, dass durch den höheren Zins natürlich die Pensionsverpflichtungen wieder zurückgehen. Das kann Begehrlichkeiten wecken bei Eigentümern, bei Gesellschaftern, bei Arbeitnehmern, in Tarifverhandlungen oder Ähnlichem. Und insofern ist es immer ein guter Beitrag für die Unternehmenssolidität, für die Unternehmenssteuerung, wenn man das Zinsrisiko aus den Pensionsverpflichtungen vom eigentlichen Unternehmensrisiko so weit wie möglich abkoppelt.
Das heißt also, deutliche Zunahme der Zinsschwankungen sehen Sie auch, Herr Zanker. Können Sie das nochmal in Zahlen fassen, was das konkret bedeutet?
Also wir sehen auch diese Zinsschwankungen als ein sehr massives Problem. Wir glauben eben auch, wir kamen jetzt aus einer Zeit, wo die Zinsen eigentlich gefallen sind. Wo ich auch gemerkt habe als Unternehmen, dass meine Pensionsverpflichtungen im Wert immer weiter steigen, dass ich hier eine Schwierigkeit hatte. Momentan bewegen wir uns im Umfeld mit steigenden Zinsen, durch eben auch die höhere Inflation, wo ich auf der einen Seite eine Entlastung der Unternehmensbilanz bekomme durch die Pensions- oder auf der Pensionsseite. Jetzt haben wir schon gesagt, das weckt auf der einen Seite Begehrlichkeiten, auf der anderen Seite sind wir jetzt eben auch im Kontext, wo ich eigentlich gar nicht genau weiß, wie sich der Markt verändert. Es kann sein, dass dass die Notenbanken durch ihre Zinseingriffe die Inflation in den Griff bekommen. Es kann sein, dass wir in ein weiteres Inflationsszenario hineinkommen. Es kann sein, dass aufgrund der Eingriffe der Notenbanken wir in eher eine rezessive Gemengelage kommen, wo ich vielleicht auch wieder auf der Einnahmenseite bei den Unternehmen Defizite bekomme oder hier zumindest mal eine negative Situation bekomme. Was wir auf alle Fälle sagen können, und vielleicht nehmen wir einfach mal den iBox Corporate AA 10 Plus als ein Referenzbeispiel, weil der auch häufig verwendet wird gerade für die Diskutierung von AFS-Bilanzen. Wenn wir da mal vielleicht 3 Jahre zurückgehen, da war der gerade mal halb so volatil, wie der heute ist. Also sieht man schon, was für eine extreme Schwankung bei den Zinsen dazugekommen ist. Und diese Schwankung ist einfach für Unternehmen extrem kritisch. Jetzt ist dieses Risiko der Schwankung, das haben wir nicht nur auf der Bilanz, wie wir vorhin dann schon mal dargestellt haben, sondern das sehe ich ja auch dann, wenn ich tatsächlich mir ein Auszahlungsprofil anschaue. Weil nehmen wir jetzt mal an, wir kommen wir sind schon teilweise schon in einer technischen Rezession zumindest drin, aber wir kommen in eine Gemengelage, wo wir vielleicht nochmal gerade auf der Gewinnseite der Unternehmen in Schwierigkeiten kommen würden. Und ich habe gleichzeitig vielleicht auch einen Peak oder eine Spitze bei den Auszahlungen. Dann ist natürlich eine Vervielfältigung meiner Problemsituation als Unternehmen. Und darauf muss ich mich vorbereiten.
Wir haben jetzt die Ziele und die Herausforderungen konturiert. Werden wir mal ganz konkret. Herr Knappstein, welche Lösung bieten Sie einem Unternehmen an, das Risiken aus Pensionsverpflichtungen reduzieren möchte?
Ja, Herr Wilken, das hängt sehr stark davon ab, welche Risiken denn von dem Unternehmen gesteuert werden sollen. Wenn es in allererster Linie um die Zinsrisiken geht, die gesteuert werden sollen, wenn das Unternehmen Rücklagen bilden möchte für die Verpflichtungen aus der Altersversorgung und sich das Unternehmen aber gleichzeitig hohe Freiheitsgrade bei Ausfinanzierung und der Kapitalanlage erhalten möchte, dann ist ein CTA, ein sogenanntes Treuhandkonstrukt, empfehlenswert. Und wir empfehlen hier auch den Rückgriff auf ein Gruppen-CTA, wie es zum Beispiel die DK auch anbietet.
Ja, aber so ein Gruppen-CTA, dadurch, dass ich eben viel mehr Freiheitsgrade habe bei der Kapitalanlage, kann ich mich eben besser auf die Verpflichtungssituation einstellen. Ich muss hier nur unterscheiden zwischen HGB-Verpflichtungen und AFS-Verpflichtungen. Bei AFS-Verpflichtungen habe ich ja den marktgerechten, marktkonformen Rechnungszins über Euro-Koppelbonds, AA, in der Laufzeit entsprechende Duration. Hier kann ich eben die Verpflichtungen genau matchen oder die Kapitalanlage genau matchen mit den Verpflichtungen. Ich kann Duration Matching erreichen. Wenn ich HGB-Verpflichtungen habe, ist die Sache ein bisschen komplexer. Bei HGB-Verpflichtungen ist der Rechnungszins so eine Art 10 Jahre gleitender Durchschnitt. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel in aktuellen Situationen, wir kommen jetzt vom Zinsrückgang und haben jetzt erlebt in der jüngsten Vergangenheit, dass die Zinsen wieder ansteigen. Durch diesen 10-jährigen gleitenden Durchschnitt haben wir aber die Situation und die Herausforderung, dass der Rechnungszins immer noch weiter fällt.
Das heißt, ich habe einen nachziehenden Effekt, den ich berücksichtigen muss?
Ich habe einen nachziehenden Effekt und die Herausforderung liegt vor allem auf der Kapitalanlageseite. Weil wenn Sie jetzt ein Matching erreichen wollen mit den Verpflichtungen, ist das nicht 1:1 möglich, wie es bei der FS-Welt wäre, wo es einfach ein Durationsmatching machen müssen. In der HGB-Welt müssen Sie reflektieren, dass Ihre Verpflichtungssituation eben weniger zinssensitiv ist. Das heißt, auch Ihre Kapitalanlage sollte weniger zinssensitiv sein. Weil die Gefahr ist, ich hatte es ja vorhin schon mal beschrieben, dass Sie hier ein bisschen gleitenden Durchschnitt und dass die Zinsen, obwohl das Zinsniveau steigt, die Zinsen weiterhin fallen können, also Rechnungszins weiterhin fallen kann. Vermeiden müssen Sie jetzt, dass Sie auf beiden Seiten gleichzeitig getroffen werden. Also auf der Verpflichtungsseite durch ein weiteres Ansteigen der Verpflichtungen, als auch auf der Kapitalanlageseite, wenn das allgemeine Zinsniveau steigt, dass Sie eben jetzt nicht in hochsensitive Anleihen investiert sind, die eben dann negativ belastet werden würden.
Weil ich fallende Anleihenpreise sehe in dem Szenario.
Genau. Und hier würden wir vorgehen, normalerweise aber auch in Absprache mit dem Kunden, dass wir eher Total Return Ansätze präferieren würden, die eben weniger zinssensitiv sind.
Also tatsächliche, wirkliche Diversifikation zu erzielen über verschiedene andere Assetklassen.
Also eine Diversifikation, aber vor allem halt auch eine Anlage, die weniger auf ein Zinsereignis reagiert. Also wenn das allgemeine Zinsniveau anfängt zu steigen, dass ich jetzt hier nicht die hohen Verluste habe.
Jetzt werden neben den Gruppen-CTAs, Sie haben es genannt, Herr Knapstein, auch Pensionsfonds diskutiert. Unter welchen Voraussetzungen würden Sie denn zu einem Pensionsfonds raten?
Also auch hier ist es wieder wichtig zu unterscheiden, welchem Bilanzierungsregime folgt der Arbeitgeber und wonach möchte er steuern. Unter IFRS ist ein Pensionsfonds im Grunde genommen genauso zu behandeln wie ein Treuhandvermögen im CTA. Das heißt, es wird Vermögen aufgebaut, das sich dann möglicherweise mit den Pensionsverpflichtungen saldieren kann. Unter HGB ist die Behandlung eine völlig andere. Da würden wir von einem Pensionsfonds als einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung sprechen. Der Arbeitgeber dürfte noch eine Verpflichtung in die Bilanz aufnehmen, auf freiwilliger Basis. Das wird in der Regel nicht gemacht. Und insofern wird die Pensionsverpflichtung komplett von der Bilanz genommen. Das heißt, alle Erfolgseffekte aus zum Beispiel der Verzinsung, auch aus dem sich verändernden Zinsumfeld, auch günstige Effekte, die sich in der Zukunft möglicherweise einstellen können, die werden insofern von der Bilanz des Arbeitgebers abgeschnitten. Zu erwähnen ist dann halt, dass der Pensionsfonds insofern schon ein reguliertes Vehikel ist und dass der Arbeitgeber sich auch darauf einstellen muss, dass wenn die Kapitalanlage schlecht läuft, ja, er möglicherweise zu Nachschüssen verpflichtet sein kann.
Ja, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, auch gerade bei der Kapitalanlage, diese Nachschüsse. Weil letztlich der Rechnungszins ergibt sich hier aus erwarteten Rendite. Und wenn ich die erwartete Rendite jetzt höher ansetze, habe ich natürlicherweise auch ein höheres Nachschussrisiko. Aber der Vorteil ist, ich muss zu Beginn weniger dotieren. Und ich glaube, da muss man einfach das richtige und das ausgewogene Verhältnis finden. Weil höhere erwartete Rendite heißt natürlich auch eine komplexere Kapitalanlage oder eine risikoreichere Kapitalanlage. Wie kann ich da wieder die Risiken vermeiden? Die Risikovermeidung bekomme ich da eher durch eine bessere Diversifizierung. Das heißt, ich muss mir wirklich anschauen, was sind die tatsächlichen Renditetreiber, die echten Renditetreiber, die hinter der mathematischen Diversifikation stecken. Und ich brauche idealerweise Renditetreiber, die in unterschiedlichen ökonomischen Situationen unterschiedlich reagieren, sodass ich eben hier nicht auf einmal vielleicht in einer Krisenzeit eine 1-Korrelation habe, um meine komplette Kapitalanlage zeigt die Verluste.
Wir sehen jetzt sowohl als Investor in einem CTA als auch in einem Pensionsfonds, ich habe einiges an Parametern zu beachten und zu kontrollieren und muss etliche Zielkonflikte lösen. Also welche Schwankungen des Ausfinanzierungsgrades kann ich tragen? Welche Renditeziele, Sie haben es genannt, kann ich erreichen oder möchte ich erreichen? Das Ganze muss noch halbwegs in Kongruenz gebracht werden mit dem Auszahlungsprofil meiner Verpflichtung. Gibt es Möglichkeiten, die Komplexität für mich als Unternehmen zu reduzieren?
Ja, Sie haben schon angedeutet, es ist sehr komplex. Die Fragestellungen, gerade wenn ich mich zum ersten Mal mit Kapitalanlage beschäftige, mit dem Abstimmen auf die Verpflichtungssituation, stehe ich hier vor Fragestellungen, mit denen ich mich im Alltag jetzt auch noch nicht so mit beschäftigt habe. Und manchmal sind die Ergebnisse auch nicht wirklich intuitiv, gerade wenn ich die Verpflichtungssituation mit hinzuziehe. Dadurch oder dafür haben wir mit dem DECA Strategy Navigator ein Tool und ein Werkzeug geschaffen, was über eine IT-Lösung eben die hier eine hohe Evidenz reinbringt für den Investor. Ich kann genau schauen, wie reagieren meine Verpflichtungen auf Zinsveränderungen, was passiert auf meiner Asset-Seite und wie kommen die zusammen. Ich glaube, diese Transparenz ist auch ziemlich einmalig, die wir an der Stelle bieten können, weil wir mit Optimierungsverfahren es schaffen, tatsächlich sehr schnell und interaktiv dann auch mit dem Kunden zu agieren in einer Beratungssituation.
Das heißt, ich kann auch Szenarien simulieren, wie verhält sich das Portfolio in bestimmten Stresssituationen und weiß viel mehr handgreiflich, zu welchen Ergebnissen das führen würde.
Man kann Szenarien, aber also wir würden ausgehend erstmal von unserem ökonomischen, also wir haben ein ökonomisches Modell, unsere Volkswirte haben ein ökonomisches Modell generiert, was mir genau anzeigt, transparent anzeigt, wie sich die Zinsen zum Beispiel verändern, wie sich die Inflation verändert, aber auch welche Auswirkungen diese Zinsveränderung auf die Verpflichtungen haben kann, auf den Ausfinanzierungsgrad haben kann. Das sehen Sie dann auch über eine Stochastik, letztlich über verschiedene Perzentile, nicht nur, was wir in der Erwartung glauben, wohin der Weg sein könnte, sondern wir können uns auch Extremsituationen anschauen. Das ist die eine Vorgehensweise. Die andere ist, dass wir, wie Sie es angedeutet haben, eben auch schauen können, okay, die Zinsen und Inflation steigt um 100 Basispunkte. Was passiert eigentlich dann mit meiner Verpflichtungssituation? Oder was passiert mit meinen Assets? Und wie sind die Wirkungsmechanismen zusammen? Was heißt das für meinen Ausfinanzierungsgrad? Und das sowohl unter einer HGB oder einer AFS-Betrachtungsweise.
Jetzt haben wir verschiedene Beispiele diskutiert, Lösungsmöglichkeiten angerissen. Und wir haben über die Herausforderungen gesprochen. Treten wir noch mal einen Schritt zurück und schauen mal auf den Beratungsprozess. Was erwartet mich denn als Unternehmen, wenn ich jetzt auf Heubeck AG oder auf die DECA zukomme? Können Sie mir mal einen Überblick geben über den Beratungsprozess und über das modulare Leistungsangebot, aus dem ich eine komplett oder auch eine modulare Lösung auswählen kann?
Nun, ich glaube, der Beratungsprozess ist hochgradig individuell, was aber nicht heißt, dass man ihn nicht strukturieren sollte. Also zunächst mal geht es darum, dass der Kunde ganz klar die Ziele mit uns erarbeitet, ja, dass man diese Ziele auch notiert und dass man diese Ziele auch in eine Rangfolge bringt. Sie haben gerade die Situation angesprochen, dass Ziele auch konfliktionär sein können. Und dann werden Lösungsmodelle entwickelt, von denen wir glauben, dass sie einen gewissen Zielbeitrag zu leisten imstande sind. Das können gerne 5, 6, 7 Ansätze sein, die man dann, ich sag mal, sich zunächst mal anschaut. Meistens ist es so, dass von diesen Lösungsansätzen aufgrund bestimmter Ausschlusskriterien, die im Unternehmen gelten, auch schon wieder einige aussortieren muss. Wenn in unserem Beispiel also der Betriebsrat des Unternehmens zu keinerlei Änderungen am Leistungsplan bereit sind, ja, dann wird es schwierig mit der Auslagerung, dann wird es auch schwierig mit der Einführung eines Kapitalwahlrechts. Also solche Lösungen muss ich dann hintanstellen. Das heißt, wir sind dann tendenziell eher bei einer Treuhandlösung. So, dass wenn man dann seine 2 bis 3 Lösungen hat, dann kann man natürlich weiter in die Details gehen und dann kommen auch Aspekte, die man vielleicht bei der Zielformulierung nicht ganz oben auf der Liste stehen hatte, also steuerliche Aspekte im ertragsteuerlichen oder sogar im erbschaftssteuerlichen Bereich, die dann mit optimiert werden können.
Ich glaube, das Wichtige, was Sie angesprochen haben, ist dieses modulare Vorgehen. Also letztlich, jede Lösung, wie Sie es auch schon gesagt haben, ist individuell. Und ich glaube auch, bei jedem Kunden brauche ich eine individuelle Lösung. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, als Deka zusammen mit Heubeck, dass wir verschiedene Module anbieten, die der Kunde auch selber zusammenstellen kann. Das Entscheidende ist aber, dass wir als Vollanbieter agieren. Das heißt, wir sind in der Lage, das Problem vom Kunden auch vollumfänglich zu lösen. Aber trotzdem geben wir Kunden die Freiheit, auf einzelne Module zuzugreifen oder vielleicht auch mal bei einem Modul zu sagen, okay, ich habe hier vielleicht einen anderen Partner, mit dem kann ich schon zusammen oder mit dem arbeite ich schon zusammen oder mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Da sind wir sehr flexibel aufgestellt.
Herzlichen Dank an Sie, Herr Knapstein, Herr Zanker, für die Annäherung an dieses komplexe Thema. Wenn Sie sich als institutioneller Anleger für weitere Informationen zum Thema interessieren, dann finden Sie diese sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen Ihres Kompetenzteams auf unserer Webseite deka-institutionell.de. Hier können Sie sich auch zum Newsletter von Deka Institutionell anmelden, wenn Sie keine Folge von Assets and Values verpassen wollen und an neuen Perspektiven auf die strategische Asset Allocation interessiert sind. Und wir freuen uns über Fragen, Kritik und Anregungen zu unserer Sendung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an die Redaktion assetsandvalues@deka.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.